wir bemühen uns fürchterlich gerne und reden viel drüber, wie andere sind und probieren, die zu verstehen oder einzuschätzen oder ehrlicherweise, glaube ich, auch zu manipulieren. Also man will, dass der Kunde kauft, man will, dass der Mitarbeiter das tut, was man will, kennt sich aber selber kaum.
Alleine das ist eine spannende Frage. Wie gut kenne ich mich oder wie gut kennen wir uns und wie gut können wir mit diesem Koordinatensystem, welches wir für uns entwickelt haben, andere beobachten und vielleicht sogar bewerten und in Schubladen hineinstecken? Mit dieser Fragestellung, und das ist nur eine von vielen spannenden Fragestellungen, unterhalte ich mich mit Marcel Bernard. Er ist Experte für Persönlichkeitsentwicklungen und Persönlichkeit, aber auch für Systeme und Kontexte, in denen sich diese Personen, diese Menschen bewegen. Und genau das finden wir im Wirtschaftskontext vor. Unternehmerinnen und Unternehmer, Freiberufler und Selbstständige sind natürlich in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Kontexten mit ihrer jeweiligen Persönlichkeit unterwegs. Und ist es nun sinnvoll und hilfreich, die eigene Persönlichkeit zu erkunden und geht es überhaupt? Welche Persönlichkeitsmerkmale und/oder Tests können hier weiterhelfen oder auch nicht? Und wie kann ich dieses Wissen von anderen oder von mir auch auf andere transportieren und entsprechende Einschätzungen und Bewertungen durchführen? Hilft das weiter oder entstehen da vielleicht eher Glaubenssätze, die uns am Ende sogar hinderlich sind? Darum soll es heute gehen, eine spannende, sehr tiefe Episode mit Marcel Bernard und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positioniert. Ja, heute soll es ja um Verhalten von Menschen gehen und mit dem Marcel möchte ich mich darüber unterhalten. Und warum sich der Marcel mit mir darüber unterhalten möchte, das kann er am besten selber erklären, Marcel. Warum würdest du gerne über das Thema sprechen wollen?
Hallo erstmal, schön, dass ich bei dir sein darf. Der Grund, warum ich mich das Thema Verhalten von Menschen so interessiert, ist, weil ich unglaublich neugierig bin und mir immer die Frage gestellt habe, warum? Und wenn man die Frage, das kennt ihr vielleicht als Technik, ne, dreimal hintereinander, warum fragt, kommt man meistens auf den Kern der Sache. Und ich habe bei diesem Thema Verhalten, stelle ich fest, dass ich auch mit meinen jungen 52 gerade erst anfange, etwas ein bisschen zu verstehen. Und das ist ein so komplexes und umfangreiches Thema mit so vielen, ich vermute, ungewohnten und für die meisten vielleicht von euch ungewohnten Denkperspektiven, die mich sehr interessieren und reizen.
Ja, das klingt spannend. Höchstwahrscheinlich hast du ja dann auch einige dieser Perspektiven auf Lager, die du heute teilen kannst.
Ja, das stimmt.
Prima. Also das Verhalten von Menschen ist natürlich auch gerade im wirtschaftlichen Kontext wichtig. Und man kann da verschiedene Perspektiven dazu einnehmen. Es geht ja zunächst mal um das Verhalten gegenüber Kunden und Märkten, das Verhalten gegenüber Mitarbeitenden, so man welche hat, oder auch gegenüber Partnern und Netzwerkkollegen. Aber natürlich auch das Verhalten des eigenen Ichs sozusagen einschätzen zu können. Und ich habe da eine kleine Episode erlebt. Ich hatte einen Coach mal vor vielen Jahren beauftragt, in meinem Team ein Training durchzuführen. Und zwar war die Idee, besser mit unseren Kunden kommunizieren zu können, sodass wir besser deren Wünsche umsetzen können. Also wir hatten nicht viel Eskalationen, aber wir wollten es noch besser machen. Und die Idee war, zu sagen, wie müssen wir Kommunikationsprozesse gestalten, dass wir noch besser verstehen, was der Kunde möchte. Und da hat der Coach gesagt, da müsst ihr bei euch selber anfangen. Und das hat mich am Anfang etwas irritiert. Er hat gesagt, ja klar, wenn du dich selber nicht gut einschätzen kannst, dann kannst du andere auch nicht so gut einschätzen, ob es Kunden oder Netzwerkpartner sind oder Lieferanten sind oder Mitarbeitende sind. Natürlich auch Menschen, die im Nicht-Business-Kontext getroffen werden, kann ich alle besser einschätzen, wenn ich mich selber gut einschätzen kann. Ja, wie findest du das? Siehst du das genauso?
Jein. Du hast gerade gesagt, andere einschätzen können. Ich glaube, da liegt ein Grundproblem im Wirtschaftssektor. Weil wir immer so gerne, weil wir das kennen, ne? Also wenn man sich mal vorstellt, wer guckt nicht Netflix, ne? Also alle erfolgreichen Fernsehserien, Kinofilme, Heldensagen, griechische Sagen basieren alle auf dem Helden- und Heldenmythos und dem schuldigen Mythos, auf Gut und Böse. Und wir lieben nun mal Geschichten über Helden. Und da kommt so ein Punkt dran, dass wir ständig auch verstehen wollen, wie andere sind. Ich will verstehen, wie meine Frau ist, wie meine Kinder sind, wie meine Schwiegermutter ist und wie auch mein Kunde tickt oder wie auch mein Mitarbeiter tickt. Und ich glaube, Und meine Vermutung ist, was ich gelernt habe, ist, dass diesen Wunsch, andere einschätzen zu können, zwei Denkfallen hat. Die eine Denkfalle ist, ich halte es quasi jetzt moralisch fast für übergriffig, zu vermuten und rumzudoktern in den Gehirnen anderer Menschen. Und zum anderen halte ich es für eine ziemlich nur begrenzt erfolgreiche Strategie. Und jetzt mache ich den Rückkehrschluss zu dem, was du meintest, Heiko. Wir bemühen uns fürchterlich gerne und reden viel drüber, wie andere sind und probieren, die zu verstehen oder einzuschätzen oder ehrlicherweise, glaube ich, auch zu manipulieren. Also man will, dass der Kunde kauft, man will, dass der Mitarbeiter das tut, was man will. Kennt sich aber selber kaum. So, und dieses sich selber noch nicht mal richtig gut kennen, da kommt jetzt der Schluss zu dir zurück, hilft mir nicht, wenn ich mich selber besser kenne, andere besser einzuschätzen, sondern bei mir war es so, je besser ich mich kennengelernt habe, desto weniger probiere ich, andere einschätzen zu können.
Na, das ist ja auch eine Erkenntnis.
Das ist auch eine Erkenntnis.
Das ist auch eine Erkenntnis. Also weil du gerade die amerikanischen Serien ansprichst, da gibt es ja so super gute Versteher. Also die gucken sich die Leute an und wissen sofort, was die denken. Und ich bin immer ganz erstaunt, also es ist natürlich nur ein Film. Dennoch denke ich, gibt es vielleicht Leute, die jemanden anderes so durchschauen können. Ich bin da gänzlich unbegabt. Ich kann das gar nicht. Also ich habe da kein Talent, habe ich festgestellt. Und offensichtlich oder vielleicht sagst du, das ist auch gar kein Talent, was man haben kann. Also andere einschätzen kann man sowieso nicht.
Also ich glaube, man kann natürlich sich ein Bild von jemandem machen. Das machen wir ja permanent. Du hast mich schon längst eingeschätzt und hast mich bewertet und hast überlegt, will ich mit dem Typen einen Podcast machen? Also hast du mich schon eingeschätzt und hast eine Bewertung abgegeben. Und das tun wir die ganze Zeit. Und das ist auch aus meiner Sicht evolutionär biologisch völlig richtig. Ja, weil ich muss etwas sehen und früher hatte ich ganz viele Gefahren und ich musste wissen, ist der gut, böse, droht von mir, ich musste sehr schnell bewerten. Und dieser Bewertungsmechanismus, den wir in uns drin haben, den will ich gar nicht in Frage stellen. Ich glaube nur, der Wunsch, wirklich zu verstehen, der ist sehr, sehr schwierig zu erfüllen. So, also ich bin mit meiner Partnerin jetzt seit 16 Jahren zusammen und wir sind beide in dem gleichen Bereich Menschen, ne, und Führung unterwegs und kannst dir vorstellen, bei uns zu Hause geht das Gequassel die ganze Zeit, ne, über Psychologie und Verstehen und wir haben alles ausprobiert von gewaltfreier Kommunikation, Radical Honesty, alle Methodiken durchgemacht, dass ich meine Frau wirklich gut kenne. Ziemlich gut, richtig gut, ja, und die verändert sich auch noch den ganzen Tag und die Menschen verändern sich. Also ich bin sehr vorsichtig damit zu sagen, ich kann jemand anders wirklich einschätzen.
Ja, also ich wie gesagt, ich habe die gleiche Erfahrung bei mir jedenfalls gemacht, dass das eigentlich kaum gelingt. Und höchstwahrscheinlich, je mehr man sich damit beschäftigt, umso klarer wird einem, dass das nicht gelingt.
Naja, und ich genau das. Und ich glaube, dass es, da wird ganz viel Energie reingetan, ne? Da wird mit Coaches oder mit Leuten oder in Firmen, gerade wenn wir über den Wirtschaftskontext reden, weil über den wir ja heute mal ein bisschen sprechen wollen, wird ja ganz viel probiert, an den Menschen zu arbeiten. Also es wird immer stärker menschenzentrierter. Ne? Also wer bist du denn? Und du musst dich wohlfühlen und dann musst du dein Privatleben mit in die Firma bringen. Man muss sich gut kennen und man muss sich austauschen und sich mitteilen und seine Gefühle äußern. Und dann muss man auch noch seine Haltung verändern und antizipieren. Und ich glaube, das ist meine steile These, die wir auch mit unseren, ne, mit unseren Programmen, die ich ja mache, die ich anbiete für Führungskräfte, ich glaube, dass an dem Verhalten der Menschen arbeiten zu wollen, das Verhalten von Menschen ändern zu wollen, im Sinne davon, dass sie danach motivierter sind, dass das eine schlechte Strategie ist, die nicht so zum Erfolg führt, wie man sich das wünscht.
Ja, also da teile ich deine Meinung, zumal ich ja auch versuche, in Systemen zu denken, aber ich glaube mal, wir werden dann nachher ja auch mit dir drüber reden, was du da für gedankliche Ansätze hast. Ich würde noch mal einmal zurückkommen zum Selbsteinschätzen. Ich habe da eine kleine Episode von mir selber, sodass ich das nicht ganz über Bord schmeißen möchte. Und zwar, ich habe mal so ein DISC-Profil gemacht, für mich persönlich. Also ich denke mal, viele kennen das. Und ich bin ein E-Typ. Ich glaube, Initiativ heißt es. Also das heißt, ich bin halt ein E-Typ. Und zwar sehr ausgeprägt, habe ich festgestellt. Ich habe die Tests immer wieder mal wiederholt. Das ist sehr konstant bei mir. So, und dann hat mein Geschäftspartner mir damals einen netten Hinweis gegeben. Der hat gesagt, weißt du, Heiko, du bist so weit im I, dass welche, die in der Mitte von dem Diagramm sind, also gar nicht I sind, aber halt nur in der Mitte, die sind für dich schon nicht I. Also sprich, wenn ich ganz besonders initiativ bin und immer die Welt neu erfinden möchte, das ist so ein bisschen eine Eigenschaft von mir, dann stresse ich natürlich mein Umfeld zum Teil auch damit. Und mein Geschäftspartner hat mich darauf hingewiesen, dass durch meine eigene Einschätzung, dass ich das bin, ich mein Koordinatensystem anders null eichen kann, möchte ich jetzt mal sagen. Also wenn einer sehr extrovertiert ist oder sehr introvertiert, dann muss er einfach den Eichpunkt nicht bei sich hinsetzen, sondern etwas links oder rechts von sich, wenn du verstehst, wie ich es meine. Mhm. Und das finde ich schon wichtig, sich selber gut einschätzen zu können, eicht ein bisschen die Beobachtungslogik, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, ich bin voll bei dir. Es gibt ja nicht oft von vielen sehr klugen Leuten die Aussage, know thyself. Also das Wichtige, was du tun kannst, ist, dich selber kennenzulernen. Und bei mir hat das, ich habe auch diese Persönlichkeitsprofile ausprobiert und da mal hingeguckt und dann war ich der grüne Typ, mal bin ich der Löwe, mal bin ich der Tiger, dann bin ich, es gibt ja zig verschiedene verständliche Ansätze, die unglaubliche Komplexität unserer Persönlichkeit zu reduzieren, damit wir sie eben so wie du gerade in zwei Sätzen irgendwie zugänglich machen können. Weil wenn du mir jetzt dein ganzes Bild erzählen würdest, dann würden wir jetzt, glaube ich, eine Woche reden, ja, bis du deine ganze Vielfalt mir zeigst, weil du bist natürlich initiativ vielleicht, aber in anderen Momenten bist du vielleicht auch überhaupt nicht initiativ und bist ganz empathisch oder bist eher pink, grün, gelb, orange, was auch immer. Und diese Komplexitätsreduzierung über Persönlichkeitstests, Schubladen, Farben, Codierungen halte ich für spannend, aber auch für gefährlich, weil dann so ein Glaubenssatz hochkommt, ne? Ich bin immer der I, ich bin immer der A, ich bin immer der C. Und ich glaube, dass wir permanent im Wandel sind. Ja? Und deswegen nenne ich ja diese drei Kräfte, die wir auch in der Vorbereitung gesagt haben. Ne? Du bist einmal zum in manchen Fällen erschreckendem Maße determiniert durch deine Gene. Dann gibt es das, was wir Prägung nennen. Das ist ja der ewige Streit, was entscheidet mehr deine Persönlichkeit, Prägung oder Gene. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, die im Wirtschaftskontext nochmal besonders relevant wird, meiner Meinung nach, das ist der Kontext. Also das ist dieses soziale System. Also aus der Niklas Luhmannschen Perspektive, in welchem sozialen System bewegst du dich und welche Spielregeln befolgst du in dem jeweiligen System, in dem du drin bist, auch wenn sie vielleicht deinen Werten und Haltungen nicht widersprechen. Und diese Verbindung aus Genen, Prägung und Kontexten führt zu so mannigfaltigen, unglaublich vielen Einflüssen, dass für mich einfache Vorhersagen oder einfache Charakterisierungen schwierig werden. Und für mich heißt das, sich selber kennenlernen, im ersten Punkt zu erkennen, dass so Sätze wie so bin ich halt, so ist das halt, so ist die Wahrheit, dass das immer weniger wird. Also je mehr ich mich mit Selbstentwicklung, das mache ich jetzt seit 2006, ne, also sehr intensiv Persönlichkeitsentwicklung, ich bin immer noch ein riesiger Klugscheißer und ein Rechthaber. Das ist bei mir tatsächlich vielleicht auch genetisch irgendwie ein bisschen verankert. Ne? Also ich liebe es, Recht zu haben, stelle aber fest, immer mehr, wie wenig ich eigentlich Recht habe und wie oft ich mich irre und wie wenig ich tatsächlich weiß. Und so abgedroschen der Spruch klingt, und ich weiß, das ist nun wirklich mega abgedroschen, aber je mehr ich weiß und lerne und mir auf die Rübe schaufel, desto mehr weiß ich, dass ich tatsächlich nichts weiß. Und dieses Runterfahren zu sagen, ich bin mir sicher, wer ich bin und ich habe verstanden, wie du funktionierst, Heiko. Ich weiß genau, wer du bist. Ja, ich weiß genau, ich weiß Bescheid. Ja, ich habe dich jetzt einstudiert. Ja, so jetzt weiß ich das. Je mehr das verschwindet, desto mehr kommt so ein Reflexionselement rein. In Hinterfragen. Und das, glaube ich, ist der Kernpunkt aller Selbstentwicklung. Sich selbst konstruktiv in Frage stellen. Ist das, was ich mir als Geschichte erzähle, so wie du sagst, ich bin immer I, ich will immer die Welt neu erfinden. Ja? Ich möchte eine Geschichte erzählen oder vielleicht euch Hörern, wenn du willst. Soll ich die mal erzählen?
Erzähl.
Ich habe mich mit Radical Honesty beschäftigt. Das nutzen wir auch in unseren Programmen jetzt. Das ist eine Form davon, wie du Dinge nicht nur, dass du nicht lügst, sondern das hat was damit zu tun, dass du Dinge ausdrückst, die du sonst zurückhältst. So, das ist eine eigene Methodik, so ähnlich wie gewaltfreie Kommunikation. Und ich habe mehrere Workshops da gemacht und Retreats und dann war ich dort drin und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich mir selbst ganz viele Geschichten erzähle. Und eine, die ich seit 20 Jahren allen erzählt habe, ist, dass ich beitragen will. Also ich habe immer für mich, auch ich war der festen Überzeugung, dass meine ganze Initiative, so vielleicht ähnlich wie du, meine ganze Antrieb immer für mich dazu diente, beizutragen. es anderen besser gehen zu lassen, zur Umwelt beizutragen oder Unternehmen wachsen, was auch immer. Immer dieses Thema beitragen für andere. Und im Zuge dieser Reflexion mit diesen, ne, da sind andere Fragen werden gestellt, ne, du kriegst andere Perspektiven, habe ich festgestellt, dass ich zwar beitragen will, dass das aber, wenn ich meine Zahlen nennen soll, bei mir eher so 30% ausmacht. 70%, das ist, hat mich schwer geschockt, ne, ist meines Antriebs zu arbeiten, ist Anerkennung. Ich bin anerkennungssüchtig. Ja, ich will ständig, dass du denkst, ich denke, ich möchte auch jetzt, dass du sagst danach, ne, Heiko, das merke ich, ne, dass du sagst, ey, der Podcast mit dem Marcel, der war geil, ne? Das ist ein geiler Typ.
Und vor allen Dingen muss ich sagen, du hast recht.
Ja, danke. Aber das ist der spannende Punkt. Ja. Ich habe mir jetzt 15 Jahre lang die Geschichte erzählt, dass ich beitragen will, bis ich für mich, und das muss auch jetzt nicht so bleiben, bis das Ende meines Lebens, ich aktuell feststelle, dass ich eigentlich viel mehr nach Anerkennung strebe, als ich es mir selber eingestehen wollte. Und die Glaubenssätze sind sehr präsent in unseren Köpfen.
Ja, also da stimme ich dir durchaus zu. Ich meine, ich mache solche Persönlichkeitstests jetzt nicht, dass ich jetzt das slavisch dran glaube. Ich mache es halt immer wieder mal für mich selber, ja, um eine gewisse Indikation zu bekommen. Und die korreliere ich, um es mal so ganz wissenschaftlich zu formulieren, natürlich mit dem Feedback, was ich von Dritten bekomme, und baue mir da so mein Gesamtbild zusammen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich immer, du hast vollkommen recht, dass ich immer ein I-Typ bin. Aber das, was mein Umfeld mir spiegelt, das, was ich im Test mitbekomme, so wie ich mich selber einschätze, das passt für mich. Aber es gibt zum Beispiel eine andere Eigenschaft. Andere würden behaupten, dass ich extrovertiert bin. Und letztens war ich auf einem Event gewesen, da hat mich jemand beobachtet und hat hinterher zu mir gesagt, du bist aber ein introvertierter Typ. Ah, okay, interessant. Also sprich, verschiedener Kontext, wie du es so schön gesagt hast, vollkommen verschiedener Heiko. Ja, einmal extrovertiert auf der Bühne stehend und einmal in der Ecke stehend und beobachtend. Beides kann passieren und ist kontextabhängig. Also von dem hast du tatsächlich vollkommen recht. Da kann ich dir guten Gewissens zustimmen.
Ja.
Und ich fand, du hast ja auch schon ein bisschen eine Lösungsmöglichkeit angegeben. Also jetzt sagen ja vielleicht einige, ja, okay, schön. Also offensichtlich sind diese statischen Muster nicht so gut geeignet, um was einschätzen zu können. Ja, was denn dann? Und du hast gesagt, Fragen, offen bleiben, hinterfragen. Gibt es da auch ein paar Tricks dazu?
Ja, natürlich. Es gibt zig Dinge, die man tun kann. Und jetzt wieder, ne, weil wir so komplex sind, wir Menschen, gibt es keine Rezepte für Persönlichkeitsentwicklung. Also der Weg, der für mich funktioniert, muss nicht für dich funktionieren, deiner muss nicht für Peter funktionieren und der von Maria schon gar nicht für Paula. Also alle Leute, die dir erzählen oder euch erzählen in YouTube-Videos, die 5 Wege zur Persönlichkeit, die 6 Schritte, also das ist alles gutes Marketing. Ja, und mag vielleicht, falls es überhaupt für die funktioniert, funktionieren. Also ich kann euch nur sagen, was mir hilft. Und mir hilft, der wichtigste Schlüssel, den ich hatte zur Selbstreflexion, ist Meditation. Also das war der größte Langzeiteffekt, den ich wahrnehme, ist Meditieren. Um aus dem Gedanken zu kommen, und jetzt, ne, eine der Hauptthemen, die für mich ein riesiger Erkenntnismoment war, dass ich nicht meine Gedanken bin.
Das verstehe ich. Das heißt, deine Gedanken ist das eine, du bist das andere.
Achtung, wir werden vielleicht philosophisch, ne? Also wenn ihr könnt euch ja jeder, hört euch, also du hörst sie vielleicht auch in deinem Kopf mit dir reden, hörst deine Stimmen und wie die quatschen. Jetzt ist die Frage ja, wer beobachtet deine Stimmen beim Quatschen? Und diese Frage, wer das ist, die ist metaphysisch, ne? Ob das deine Seele ist, dein innerer Kern oder wie man das bezeichnen will oder ob es nur Bewusstsein ist, darüber kann man sehr lang sprechen, aber entscheidende These ist oder entscheidende Aussage oder Erkenntnis von mir ist, wir haben oft verschiedene Stimmen in uns, die geboren wurden zu einer Zeit, als wir in ganz anderen Umfeldern steckten. Also es kann sein, dass eine Stimme in dir geboren worden ist, die du als Kind, als 6-Jähriger brauchtest, ne, um zu überleben in deiner Familie. Also nicht negativ gemeint, sondern wirklich, um klarzukommen. Und die hat dir damals geholfen, aber jetzt als 50-Jähriger, ne, Geschäftsmann dir gar nicht mehr helfen. Aber die Stimme bleibt. Und der zu verstehen, welche Stimmen da sind und sie überhaupt wahrzunehmen, nicht als das bin ich, sondern das ist ein Teil von mir, eine Stimme, ein Charakterbild in den Vielfältigen, die ich drin habe. Ja, du hast introvertiert und extrovertiert erwähnt. Bei mir ist es extrem ausgeprägt. alle, die mich beobachten, halten mich für sehr extrovertiert. Und gleichzeitig habe ich in mir einen Kritiker drin. Mit niemandem anderen habe ich je so hart gesprochen wie mit mir selbst. Der sagt mir jeden Tag, wie scheiße ich bin. Ja, und der spricht mit mir und hält mich klein und macht mich klein, sodass ich in gewissen Teilen sogar sehr introvertiert bin. Und zu verstehen, dass meine Stimmen in meinem Kopf nicht ich bin, das war für mich ein sehr großer Schritt in eine Freiheit und in ein gelasseneres Annehmen meiner Stimmen.
Da fangen wir verschiedene Dinge ein. Also zunächst mal so eine Art grundsätzliches Gefühl, was sich bei mir einstellt, dass ich das nie gebraucht habe. Also ich meditiere nicht, ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich habe auch tatsächlich nie mein Why geklärt, mein Warum. Ich habe den Bedarf nie. Und dann sage ich, ja, wenn ich den Bedarf nicht habe, dann mache ich das auch nicht. Ich kenne viele andere Menschen, die das genauso sehen. Und da sage ich dann, wenn du nicht den Drang verspürst, dein Why suchen zu wollen, dann lass es. Ja. Also dieser Trend gerade, starte mit dem Why, suche dein Why, kläre dein Why, würde ich sagen, mach's nicht, wenn dich keiner dazu motiviert, das zu tun. Also du dich selber nicht ermüßigst, das finden zu wollen, dann lass es.
Danke, dass du es ansprichst. Wie gesagt, vorher erwähnt, was mir gut tut, muss noch lange nicht jemand anders gut tun.
Absolut,
dieses, das habe ich auch nicht so verstanden. Dieser Zwang, ne, deswegen teile ich das, was du sagst, dieser Zwang, ich muss jetzt meditieren, weil das jetzt gerade hip ist oder ich muss das machen. Wenn du auf dieser Baustelle keinen Schmerz hast und keine Neugier besitzt, sondern entspannt damit bist, dann ist das fein. Es geht ja nicht darum, wie muss man sein Leben leben, sondern man kann maximal sagen, wie zufrieden bist du? Und wenn du zufrieden bist und weil du diese Stimmen nicht hast, die ich habe oder andere vielleicht haben, cool. Weil Entwicklung, in meiner Welt gibt es zwei Antriebe für Entwicklung, dass du überhaupt was tust. Das eine ist Schmerz und das andere ist Neugier. Mhm. Und wenn Schmerz und Neugier zusammenkommen, ne, sind schon viele großartige Unternehmer geboren worden. Steve Jobs, große Neugier, großer Schmerz. Viele Top-Künstlerinnen und viele Top-Unternehmer. Ne? Wenn du siehst, die besten Lieder sind meistens von Leuten geschrieben, die eher persönlichen Schmerz haben. Ne? Amy Winehouse und so weiter. Gibt es viele Beispiele für. Jemand, der grundsätzlich sehr zufrieden ist, also wenn ich flapsig sagen darf, denen die Sonne aus dem Hintern scheint, ne? Und der sagt, bei mir ist alles gut, der hat ja logischerweise wenig Antrieb, was zu ändern.
Ja, also das trifft bei mir auf mich zu. Ja, also das heißt, es gibt ja verschiedene Dinge, mit denen man nicht zufrieden sein kann, aber klingt ein bisschen blöd, aber ich bin mit mir recht zufrieden und sehe jetzt keine Notwendigkeit, an mir rumzudoktern. Und viele Leute sagen dann, ja, Heiko, du musst mal ein Coaching machen, du musst mal dies machen. Ich sage, nein, muss ich nicht. Solange ich keinen Pain habe, Marcel, da bin ich ganz bei dir, gehe ich auch nicht zu irgendeinem Arzt oder auch nicht zu irgendeinem Coach hin. Und wenn ich mein Why nicht klären möchte, weil ich da keinen Sinn drin sehe, dann lasse ich das. Weil da mache ich ja vielleicht nur eine Baustelle auf, die ich gar nicht aufstellen machen muss. Das wäre ja blöd.
Naja, zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen, ganz wichtig, die Psychologie, über die wir ja gerade reden, mit Coaching und sowas, hat einen Hasenfuß. Die Psychologie, überspitzt das jetzt, ne, damit ich meinen Punkt klar mache, sagt zwei Dinge. Entweder du lebst dein Potenzial noch nicht oder du bist krank. Die Psychologie sagt nie, du bist okay, so wie du bist. Deswegen entsteht so ein Drang in unserer Welt, ich muss mich ständig optimieren, weil ich noch nicht so gut bin, wie ich sein könnte. Oder ich bin krank, habe ein Trauma, komische Stimme im Kopf, ne, irgendwas, was ich heilen muss und verändern muss. Und ich will das nochmal klären, ausdrücklich. Also ich feiere dich voll dafür ab, Heiko. Wenn du, und da kommt schon fast so ein Rechtfertigungston bei dir mit rein, ne, so wie, ja, ich mache dann kein Coaching. Scheiß drauf, wenn du happy bist mit dir, das zu akzeptieren, ist in unserer Gesellschaft fast schwierig geworden. Da hört man schon was, nee, bei dir finden wir auch was, Heiko. Ja? Bei dir werden wir auch irgendwas finden, was man heilen kann. Und das teile ich überhaupt nicht.
Also ich habe da gar kein schlechtes Gewissen, aber trotzdem gut, dass wir es nochmal ein bisschen ansprechen, weil das ist tatsächlich ein gewisser Drang. Du hast ja vorhin auch Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. Ja, man kann ja auch einfach zufrieden sein. Also da würde ich jetzt eine dritte Dimension hinzufügen. Also du hast einen Bedarf, dich zu verändern, oder du bist krank. Die dritte Dimension ist, du hast einfach keinen Bedarf und bist auch nicht krank. Das, so sehe ich mich. Und dann lasse ich es halt einfach so, wie es ist, und bin glücklich mit dem, wie es ist. Vielleicht schöpfe ich mein Potenzial nicht aus. Aber da ich es ja nicht weiß, macht es mich auch nicht heiß. Da bin ich ganz entspannt, muss ich sagen.
Ja, bin ich bei dir.
Aber ich würde noch mal zurückkommen zu dem anderen Punkt mit dem inneren Marcel, der mit dir auch fightet. Ja, du hast dir den sogar Kritiker genannt, also der dich niederhält und so weiter. Da fällt mir ja das innere Team von Friedemann Schulz von Thun ein. Kennst du das?
Nein. Also von inneren Teams, ja, das habe ich schon mal gehört. Genau, aber ich bin nicht fit da drin.
Ja, whatever, ich will es jetzt auch nicht groß ausbauen, aber wenn das jemand interessiert, da hat Friedemann Schulz von Thun ein wunderbares Bild skizziert, also eine Bühne, könnte man sagen, so mit Brettern und Vorhängen und allem Pipapo. Und auf dieser Bühne stehen sozusagen die internen Protagonisten. Und du hast ihn ja sogar benannt. Einer davon ist der Kritiker, der andere ist der Ängstliche, der Zauderer, der andere ist der Speaker sozusagen, der immer das Mikrofon sucht und so weiter. Und wir vereinen sozusagen diese Menschen auf unserer Bühne und haben verschiedene Aufzüge. Und da kommen wir genau zu dem Kontext, von dem ich glaube, dass du auch glaubst, dass der sehr wichtig ist. Denn je nachdem, in welchem Aufzug ich jetzt sozusagen bin, auf der Bühne jetzt sozusagen, habe ich einfach verschiedene Kulissen hingebaut. Einmal steht nur der Speaker ganz alleine hinter dem Mikrofon und einmal steht der Ängstliche halt relativ weit vorn, der halt zaudert und nichts sagt. Und das ist ein schönes Bild, finde ich. Also es gibt immer verschiedene interne Menschen, eine interne virtuelle Menschen und mich selber als den Regisseur meines Lebens. Und das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben, das Bild, weil ich sagen kann, okay, ich lasse den Kritiker, den Ängstlichen, den Zauderer, die ziehe ich mal zurück, stelle mal dafür eher den Mutigen von hin oder ich tausche die aus und kann sozusagen dadurch natürlich mich selbst ein bisschen gestalten. Was hältst du von dem Bild?
Ich war voll bei dir, bis du mit dem Regisseur deiner selbst anfängst. Also ich glaube, dass die Bühnenstücke, ja, also dass die verschiedenen Stimmen oder die verschiedenen auch Persönlichkeiten, wie man es ausdrücken will, die verschiedenen Schwingungen, die man in sich drin hat, bin ich voll bei dir. Deswegen glaube ich auch, ist der Appell, authentisch zu sein, verlogen.
Ja, absolut.
Weil ich bin immer in einem Kontext unterwegs, immer in irgendeiner Rolle. Und zu sagen, sei doch bitte als Führungskraft total authentisch. Ne? So, ich will gar nicht, dass du als Führungskraft immer authentisch bist. Ja, weil immer genau das zu sagen, was dir gerade in Laune ist, das will ich, du spielst eine Rolle, du bist Führungskraft, du hast eine Verantwortung, bitte spiel diese Rolle und spiel sie bitte so, ne, dass das anschlussfähig ist und dass die Firma funktioniert und nicht, dass du jetzt vielleicht deinen inneren Kritiker glücklich machst. So. Also Authentizität spielt da mit rein. Ich glaube, dass das ein sehr gefährlicher Begriff ist und so ein Appell ist. Wieder metaphysisch, ne, philosophisch, ich glaube nicht, dass es diesen Regisseur gibt, diesen Steuermann, ja, der da sitzt, ja, und sagt, aha, hier ist der, da ist der, und jetzt mal du 10% und dann du. Ich glaube, dass, ich werf mal ein dickes Brett in den Ring, ne? Ich glaube, wir haben im Kern keinen freien Willen. Ja, und dass diese Illusion der Kontrolle und der Steuerung unserem Ego entspricht, was aber nur eine weitere Rolle ist für mich und nicht mein Selbst.
Da hast du recht. Also der Regisseur ist natürlich eine Rolle in diesem Bühnenstück. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, auch Schulz von Thun meint das so. Ich denke nur, also vielleicht ist es immer mittendrin, nicht ganz so radikal, wie du es sagst, vielleicht auch nicht ganz so schön, wie ich das mit dem Regisseur geschildert habe. Aber wenn du dir bewusst bist, dass du verschiedene Schauspieler hast sozusagen, die du auf deiner Bühne platzieren kannst, dann hast du als Mensch bessere Gestaltungsmöglichkeiten, je nach Kontext die richtige Bühne aufzustellen. Das, finde ich, kannst du von dem Modell mitnehmen. So sehe ich das jedenfalls.
Meine Übersetzung davon wäre, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Moment des Schaffens. Ich glaube, wir haben mit unserem frontalen Kortex, den kein anderes Tier so besitzt, eine großartige Fähigkeit. Ja, ein Reiz passiert und irgendwas in uns springt an, um irgendetwas zu sagen, zu tun, zu machen, zu reagieren, zu schwitzen, aufzuspringen, zu schreien, zu lachen, irgendeinen Satz zu sagen. Und wir haben die Fähigkeit, und die kann man trainieren, zwischen dem Reiz und der Reaktion eine Pause zu machen. Ich gehe sogar weit, ne, in Verhandlungen, in Business-Kontexten zu sagen, ich mache das mittlerweile, weil hat jahrelang gedauert, bis ich mich das getraut habe. Ne? Wenn ich irgendwo bin und es kommt ein Reiz, jemand mault mich an oder ist in einer Situation, die ich nicht überblicke oder wo ich mich unsicher fühle, dann sage ich mittlerweile, ich bin überfordert, ich brauche eine Pause.
Ja, das ist sehr cool.
Ich nehme mir jetzt 5 Minuten Zeit, ja, und denk einmal für mich nach, wie will ich denn, meine erste Reaktion wäre vielleicht zu sagen, hey, du Arsch, ne? Oder nein oder ja oder was auch immer. Und wenn ich merke, dass ich unsicher werde, sich bewusst einen Break zu nehmen, auch besonders in Verhandlungen, ist das sehr wertvoll, zu sagen, so, ich brauche jetzt eine Pause. 5 Minuten, Kaffee trinken bitte, ich will nachdenken, ja, weil ich gerade so, und das kann sehr hilfreich sein, um das zu machen, was du meinst, nämlich in die Reflexionsebene zu kommen und zu sagen, wer hat da eigentlich gerade gesprochen? Will ich, dass der spricht? Will ich eigentlich was anderes? War das klug? Ne? Was ist jetzt die beste Strategie, wie ich jetzt mit der jeweiligen Situation umgehe?
Ja, absolut. Also bin ich ganz bei dir. Also ich finde das ein super Tipp. Ja, man sagt ja auch über wichtige Dinge mal eine Nacht drüber schlafen und um die emotionalen Schauspieler zurückzunehmen oder vielleicht auch mal nur 5 Minuten Pause, um was zu Ende denken zu können. Und es ist auch ein Tool der Reflexion. Also angenommen, ich habe es nicht gemacht, angenommen, ich habe es dann vergeigt, dass ich dann hinterher nochmal meine Bühne aufstellen kann und kann sagen, was ist da eigentlich passiert? Warum habe ich mich zum Beispiel angegriffen gefühlt? Warum habe ich mich als Sieger gefühlt und dann doch verloren? Und all solche Dinge, da kann ich nochmal sozusagen im Rückblick kann ich diese Bühne nochmal aufstellen und was lernen vielleicht.
Genau, das kannst du tun, aber da du ja, also da nicht nur du, sondern wir alle, unsere Glaubenssätze und unsere blinden Flecken haben, was unsere Persönlichkeit angeht. Ne? Also ich hätte ja noch vor 3 Jahren gesagt, ey, ich will nur beitragen, ne? Und vielleicht ist das nur eine Geschichte, die ich mir erzähle. Deswegen ist es, und das ist ja der Punkt, weil wir über Business-Kontext reden und Coaches sprechen, es gibt für mich einen zentralen Grund, warum ich jemand Externes in mein Unternehmen holen kann. Also neben Fachlichkeit, Experte, ne? Also jemand, der programmieren kann, sondern ich rede jetzt von Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und Co., ist der Blick von außen. Also und zwar der möglichst distanzierte Blick von außen. Ne? Nicht den Coach, der mich schon seit 6 Jahren begleitet, der Teil der Familie ist, weil dann ist er ja Teil der Familie, sondern jemand, der eben sich bewusst verweigert, Teil der Familie oder der Firma zu werden und mir diesen externen Blick schenkt. Und das kann man lernen, wie man so einen Blick trainiert. Und der kann tatsächlich sehr wertvoll sein, um Kulturmuster in mir selbst, aber besonders in Teams und Organisationen festzustellen, welche Spielregeln wirken eigentlich hier gerade alle auf euch ein, deren ihr euch gar nicht bewusst seid. Also die Analogie wäre, ich spiele Monopoly, bin mir aber des Monopoly-Spielens gar nicht mehr bewusst.
Ja, ja?
Und dann bekomme ich gesagt, ist dir eigentlich bewusst, dass du Monopoly spielst? Ja. So, weil das ist eine Analogie, die ich oft verwende, um so Systemtheorie zu erklären. Ne? Sondern die Analogie lautet, wenn wir beide jetzt Monopoly spielen würden, dann ist in dem Spiel Spielregeln, Steine, Bretter und alles drin und die Geldscheine, aber es sind keine Spieler drin. Das heißt, dem Monopoly-Spiel ist es wurscht, wer das Spiel spielt. Richtig? Dem Monopoly-Spiel selbst als Person, also wenn ich das, ist es egal. Und dann spielen wir jetzt Monopoly. Und dann würde ich dich anflaumen, als Beispiel, ne, Heiko, und würde sagen, sag mal, Heiko, ehrlich, warum bist du so ein egoistischer Arsch? Ja, das ist, sei doch mal freundlicher und wertschätzender und gib doch mal ab und sei doch mal partizipativ. Dann würdest du mir sagen, Marcel, Monopoly gewinnt man nur, wenn man Egoist ist, Kapitalist und maximiert. Sonst gewinnst du dieses Spiel nicht. Da geht es darum, alles für mich und nichts für dich.
Und baue wieder ein Hotel auf die Schlossallee, genau.
Absolut, genau. Und das geschieht in Unternehmen oft. Ne? Es wird an den Leuten appelliert, die spielen aber nur das Spiel VW, Audi, was auch immer, ja, wie man es nennen will. Und es ist viel klüger aus meiner Sicht, nicht so sehr an den Menschen herumzuarbeiten, sondern zu fragen, müssen wir Spielregeln ändern, wenn wir wollen, dass sich Menschen anders verhalten?
Ja, also ich glaube, das ist ein super Schwenk. Ich habe mit der Alina Meyer-Dirks mal auch einen Podcast gemacht und da ging es tatsächlich auch um die Wirksamkeit der Arbeit am Mensch oder am System. Und ich denke, das ist ein guter Schwenk, um nochmal auch auf System zu wechseln, weil wir denken natürlich immer, ja, wir müssen an uns selber optimieren, uns selber weiterentwickeln. Dann haben wir natürlich sofort auch die anderen im Blick und sagen, ja, wir müssen die anderen auch optimieren in irgendeiner Art und Weise. Aber gegebenenfalls ist der Kontext veränderbar und dadurch kann ich viel größeren Wirkungsgrad erreichen. Und die Forschung sagt genau das. Ich glaube, über 90% verhalten sich Menschen im Kontext so, wie sie sich in diesem Kontext verhalten müssen. Und wenn sie Monopoly spielen, sind sie egoistisch. Da würden sie dagegen ein anderes Spiel aufgesetzt bekommen, würden sie sich anders verhalten. Richtig, oder?
Genau. Ja, also das ist, wenn die Mühle spielen, spielen sie halt Mühle. Ne? Und wenn sie jetzt ein partizipatives Spiel spielen würden, würden sie sich partizipativ verhalten.
Ab und zu macht es Sinn, einen Schnitt zu machen. Und das soll genau an dieser Stelle passieren. Dieser Schnitt soll auch die Möglichkeit geben, das Gehörte zu reflektieren und die Impulse gegebenenfalls fürs eigene Business oder für die eigene Persönlichkeit zu nutzen. Kommende Woche geht es weiter mit der spannenden Frage, inwieweit Systeme unser Verhalten beeinflussen und ob es sinnvoll sein kann, vielleicht mehr an den Systemen und deren Strukturen als an den Personen und den Menschen zu arbeiten. Es geht aber auch um die Frage, ob Glück notwendig ist, ein erfolgreiches Business zu etablieren und was das Ganze mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun hat. Und es geht auch um die Frage, ob Vertrauen besser sein kann als Kontrolle und vieles andere mehr. Also nächste Woche unbedingt wieder reinhören. Ich freue mich auf euch und Marcel auch.